Der Fall heute, das Urteil ist Rückenwind für alle bestehenden Klimaklagen weltweit. Es hat, das Urteil heute hat aufgeräumt mit ganz vielen grundsätzlich vorgetragenen Argumenten, vor allem der fossilen Industrie. Und meine Kolleginnen und Kollegen werden dieses Urteil ganz schnell lesen und dort auch einbringen.
Das war Rhoda Verheyen, die Anwältin von Sao Luya, dem Bergbauern aus Peru, der RWE verklagt hat. Ihr habt schon gehört, sie ist sehr zufrieden mit dem Urteil, aber ihr Mandant hat verloren. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz. Ich bin Sandra Kirchner von Klimareporter und spreche heute mit Jonas Waag von der Taz. Hi Jonas.
Hallo, ihr hört die Folge vom 30. Mai und heute sprechen wir über diese drei Themen. Der Prozess des peruanischen Bauern Sao Luya gegen RWE ist zu Ende gegangen. Mit einem Sieg RWEs, trotzdem jubeln Klimaschützer. Außerdem sprechen wir über eine Studie zu den zusätzlichen CO2-Emissionen, die durch die Aufrüstung der NATO-Länder entstehen. Und zum Schluss sprechen wir darüber, dass die EU nach aktuellem Stand ihre Klimaziele für das Jahr 2030 einhalten wird.
Aber zuerst nach Hamm. Dort ist am Mittwoch einer der Klimaprozesse zu Ende gegangen, der weltweit am meisten Aufsehen erregt hat. Der Prozess vom Peruaner Sao Luya gegen den Stromkonzern RWE vor dem Oberlandesgericht Hamm. Und bevor Jonas euch sagt, wie der Prozess ausgegangen ist, hier nochmal die Deutung der beiden Parteien. Die Anwältin von Julia, Rhoda Verheyen, sagte nach der Urteilsverkündung, es sei sensationell, ein Meilenstein. Und RWE, NGOs, scheitern auch in zweiter Instanz mit dem Versuch, einen juristischen Präzedenzfall zu schaffen. Also Jonas, was stimmt denn nun?
Also man muss erstmal festhalten, Liuya hat den Prozess verloren. Liuya wohnt in Huaraz in den Anden. Die Stadt liegt unterhalb eines Sees, der wegen der Gletscherschmelze durch die Erderhitzung anschwillt. Und Liuya wollte, dass RWE einen Teil der Schutzmaßnahmen für sein Haus bezahlt. Und zwar 0,38%. 0,38%, weil das der Anteil von RWE an der Erderhitzung ist, durch deren Kohlekraftwerke vor allem. Dieses Geld, das wären weniger als 20.000 Euro gewesen, kriegt Luya jetzt nicht.
Und zwar, weil sein Haus dem Gericht zufolge nicht gefährdet genug ist. Die hatten einen Gutachter beauftragt, der ein, Überraschung, ja, Gutachten geschrieben hat. Die waren sogar alle zusammen, also Luya, die RichterInnen, die GutachterInnen, die AnwältInnen, auch die von RWE in Peru, und die haben sich den See und die Stadt angeguckt. Das Gerichtsgutachten jedenfalls kommt zu dem Schluss, dass die Gefahr für Julias Haus in den nächsten 30 Jahren durch eine Flutwelle aus dem Gletschersee ernsthaft beschädigt zu werden bei unter 1% liegt, wobei der Gutachter Professor Rolf Katzenbach von der Technischen Universität in Darmstadt gesagt hat, dass bei solch niedrigen Prozentangaben die Formulierung praktisch unmöglich einen besseren Eindruck von der Wahrscheinlichkeit gebe als die bloße Zahl. Ja, ein bisschen hat RWE also recht. Julia und seine AnwältInnen sind mit der Forderung nach Geld gescheitert. Aber das mit dem Präzedenzfall ist komplizierter, denn das Gericht hat ja mit dem Urteil gleichzeitig festgehalten, dass RWE grundsätzlich für sogenannte Störungen und diese Flutwellengefahr gilt rechtlich als Störung, belangt werden kann. Der ganze Spaß leitet sich übrigens aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraph 1004, ab, falls jemand nachschlagen möchte. Und laut dem Richter ist es dabei egal, dass RWE im Ruhrgebiet und Julia in den Anden sitzt, dass die Flutwelle nun droht und noch nicht passiert ist und dass RWE ja gesetzlich CO2 in die Atmosphäre pusten dürfte. All das, sagt der Richter, habe mit dem Anspruch auf Schutzmaßnahmen oder deren Bezahlung nichts zu tun. Und, das ist entscheidend, es gibt eine ganz klare Kausalkette zwischen den Emissionen von RWE, der Erderhitzung, der Gletscherschmelze und der Flutwelle.
Und daher kommt dieses sensationell und der Meilenstein von Duyas Anwältin Rhoda Verheyen. Sie sagt, große Emittenten können für die Folgen ihrer Treibhausgasemissionen zur Verantwortung gezogen werden. Deutsches Zivilrecht ist im Kontext der Klimakrise anwendbar. Also so interpretiert sie dieses Urteil. Germanwatch, eine NGO, die Luya unterstützt hat, sagt, dass Betroffene weltweit sich auf dieses Urteil berufen können, um in Deutschland, aber auch in Großbritannien, den USA oder Japan zu klagen. gegen fossile Konzerne, weil die Rechtssysteme dort ähnlich funktionieren wie in Deutschland. Christoph Balz, Politikvorstand bei German Watch, sagt sogar, der Finanzmarkt müsse jetzt die Risiken der Treibhausgasemissionen der größten Emittenten neu bewerten. Und, das sagt er auch, um eine Vielzahl von Einzelklagen zu vermeiden, müsse die Politik nun die großen Emittenten nach dem Verursacherprinzip verbindlich und geordnet für die angerichteten Schäden und den Schutz vor Risiken zur Kasse binden.
Ja, ob die Bundesregierung das tatsächlich macht, ist natürlich offen und ich würde sagen eher unwahrscheinlich. Auch dass aus diesem Urteil des Gerichts jetzt ganz viele Einzelklagen entstehen, sollten wir erstmal abwarten, denn allein dieser Prozess hat ja 8 Jahre gedauert, mit Ortsbesuch in Peru, mehreren Gutachten und laut Gericht mehr als 800.000 Euro Prozesskosten. Ja, der Richter meinte zum Schluss der Urteilsverkündung selbst, er rechne nicht damit, dass es in Deutschland nochmal einen derartigen Prozess geben werde. Also Meilenstein ja, aber wie es jetzt weitergeht, das ist alles andere als eindeutig.
Dann kommen wir zu unserem zweiten Thema, das schon eher eindeutig ist, nämlich eindeutig ein Problem fürs Klima. Allein die Rüstungsinvestitionen der NATO-Staaten könnten fast 200 Millionen Tonnen CO2 jährlich in die Atmosphäre blasen. Und von diesen Zahlen sind die USA, die größte Militärmacht der Welt, ausgenommen.
Das zeigen Zahlen des Conflict and Environment Observatory CEOPS, das zusammen mit mehreren Instituten und Universitäten eine Studie zum Thema Aufrüstung und Klimaschutz angefertigt hat. Das Ganze im Auftrag der Vereinten Nationen. Bereits jetzt sind die verschiedenen Armeen der Welt verantwortlich für etwa 5,5% der weltweiten Emissionen. Aber das ist nur grob geschätzt, weil der CO2-Ausstoß des Militärs laut UN-Regeln nicht gemeldet werden muss. Die NATO-Länder, das muss man ihnen zugutehalten, sind da weltweit noch am transparentesten. Deswegen haben die WissenschaftlerInnen sich auch diese Länder genauer angeschaut.
Der CEOPS-Studie zufolge sorgt Aufrüstung auf drei Weisen für höhere Emissionen. Erstens sind die Soldaten, Schiffe, Panzer, Kampfjets und so weiter alle mehr unterwegs, wenn aufgerüstet wird. Also die trainieren mehr, die patrouillieren mehr. So viele E-Panzer gibt es ja nicht, deswegen stößt das alles CO2 aus. Mehr Personal bedeutet zweitens mehr Emissionen aus Gebäuden und Anlagen der Armeen. Zum Beispiel müssen halt mehr Räume beheizt werden. Und wenn neue Stützpunkte errichtet werden, muss dafür Beton hergestellt werden. Das ist auch sehr CO2-intensiv. Viele Militärbasen aus Holz habe ich jedenfalls noch nicht gesehen. Und drittens bestellen die Armeen neue Panzer und Haubitzen und so. Dafür braucht es zum Beispiel Stahl und Aluminium und auch dessen Produktion stößt viel CO2 aus. Bei der NATO, sagt CEOPS, wird das alles noch mehr Emissionen ausstoßen als bei anderen Armeen, weil das Militär der NATO-Staaten komplexere Technologien benutzt, die oft CO2-intensiver sind.
Dazu kommt noch, dass einige Staaten wegen der Aufrüstung weniger in Klimaschutz investieren werden. Und sich von fossilen Brennstoffen zu trennen und zum Beispiel Ölpipelines stillzulegen, wird auch schwieriger und politisch schwerer durchzusetzen, wenn man das Öl braucht, um Treibstoff für die eigenen Panzer und Kampfjets herzustellen.
CEOPS und die anderen Institute haben als Grundlage ihrer Berechnung das Programm ReArm Europe genommen. Das ist ein Vorhaben der EU-Kommission, 800 Milliarden Euro gemeinsame Schulden in Verteidigung zu investieren. Wenn die EU-Staaten das Geld, wie der Plan es vorsieht, bis 2030 ausgeben, wäre das eine Steigerung der Verteidigungsausgaben um 1% der EU-weiten Wirtschaftsleistung. Die ForscherInnen sind dann davon ausgegangen, dass auch die anderen NATO-Staaten außerhalb der EU, wie Norwegen und Großbritannien, ungefähr genauso viel extra ausgeben wollen. Eine Studie hat letztes Jahr herausgefunden, dass die Steigerung der Militärausgaben um 1% der Wirtschaftsleistung zu 0,9 bis 2% mehr Emissionen führt. Diese Zahl wurde dann in der CEOPS-Studie zugrunde gelegt. Das heißt, die Aufrüstung der NATO ohne die USA würde jährlich 87 bis 194 Millionen Tonnen zusätzliche Treibhausgase in die Atmosphäre pusten. Das ist so die Größenordnung der jährlichen Emissionen von Österreich im unteren Ende bis Niederlande am oberen Ende. Nochmal obendrauf auf das, was wir in der EU jetzt schon haben.
Und jetzt gehen wir zum dritten Thema. Das Klimaziel der EU. Und anders als Deutschland sind die EU-Mitgliedstaaten bisher eigentlich auf einem guten Weg, ihr Klimaziel für 2030 zu erreichen. Wir hatten ja kürzlich über die Einschätzung des Expertenrats für Klimafragen in Deutschland gesprochen und demnach wird es Deutschland wohl nicht schaffen, seine Emissionen bis Ende dieses Jahrzehnts um 65% zu senken. Aber auf EU-Ebene sieht das anders aus, denn wenn die Länder alle ihre Vorhaben und auch EU-Vorschriften vollständig umsetzen, werden die Emissionen bis 2030 voraussichtlich um 54% sinken. Das hat die EU-Kommission in dieser Woche mitgeteilt. Und das ist 1% weniger als das offizielle Ziel von 55%. Und deshalb meint die EU-Kommission jetzt also, dass die EU eben beim Klimaschutz für 2030 auf Kurs ist. Bis jetzt sind ja die Treibhausgase in der EU um 37% gesunken.
Grundlage für die Einschätzung sind die nationalen Energie- und Klimapläne aller EU-Länder, die die EU-Kommission jetzt ausgewertet hat. In diesen Plänen müssen die Staaten darstellen, wie sie die Klimaziele bis 2030 erreichen wollen. Allerdings haben noch nicht alle Staaten ihre nationalen Energie- und Klimapläne vorgelegt. Belgien, Estland und Polen müssen ihre Pläne noch aktualisieren. Allerdings zeigt die Analyse auch, dass die Staaten unterschiedlich gut vorankommen. Deutschland liegt bei der Zielerreichung auf Kurs. Es wird wohl wie geplant eine Senkung seiner Emissionen um 41% zum gemeinsamen Klimaziel beisteuern. Spanien, Estland und Litauen werden ihren Anteil am EU-Klimaziel wahrscheinlich sogar übererfüllen. Auch Bulgarien und Polen landen laut der Auswertung leicht über dem Ziel. Aber etliche Länder tragen eben noch nicht genug bei zum Klimaziel. Das sind zum Beispiel Frankreich, Ungarn, Slowenien und die Slowakei.
Ja, dass das EU-Klimaziel jetzt in greifbare Nähe rückt, liegt daran, dass die EU in den letzten Jahren einige Maßnahmen, zum Beispiel mit dem Green Deal, auf den Weg gebracht hat. Sie hat zum Beispiel die erneuerbaren Energierichtlinie reformiert und das Erneuerbarenziel angehoben, um halt den Ausbau der Erneuerbaren anzukurbeln. Sie hat eine Gebäudeeffizienzrichtlinie erlassen, damit die Wärmewende in Schwung kommt. Und dazu noch einige weitere Vorgaben, zum Beispiel für die Industrie oder für Autokonzerne. Und weil da eben einiges passiert ist, hat sich die Prognose im Vergleich zu einer früheren jetzt halt verbessert.
Aber diese Fortschritte sind natürlich kein Grund, damit sich die EU jetzt zurücklehnen und die Hände beim Klimaschutz in den Schoß legen kann. Denn zum einen sagt die EU-Kommission, dass einige Staaten sich im Verkehrssektor, bei der Gebäudedämmung und in der Landwirtschaft mehr anstrengen sollen. Und auch bei Landnutzung und Forstwirtschaft muss mehr fürs Klima passieren. Also, dass zum Beispiel weniger Bäume gefällt werden, dass wieder aufgeforstet wird oder dass Moore wieder vernässt werden. Allerdings war es ja so, dass viele Länder die Auflagen für Landwirte nach dem massiven Bauernprotest wieder zurückgenommen haben. Und auch bei den Autobauern hat die EU ein Auge zugedrückt und die Konzerne erstmal von Strafzahlungen befreit, wenn sie die verschärften CO2-Grenzwerte in diesem Jahr nicht erreichen. Das heißt, Klimaschutz steht in vielen Ländern und auch bei der Kommission nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste.
Das könnte der EU natürlich auf die Füße fallen, denn derzeit sinken die Emissionen, weil der Ausbau der Erneuerbaren im Stromsektor vorankommt. Aber andere Sektoren klimaneutral zu machen, wird eben viel herausfordernder werden, weil das zum Beispiel höhere Investitionen erfordert, wenn man zum Beispiel Gebäude dämmt und fossile Heizung austauscht oder weil die Industrie ihre Produktionsprozesse klimaneutral stellen muss. Das heißt, es ist wichtig, jetzt nicht die Zügel beim Klimaschutz schleifen zu lassen. Im Gegenteil, es braucht weiterhin entschlossene Maßnahmen, weil die dicken Brocken, also die schwer dekarbonisierbaren Bereiche, noch vor uns liegen. Und da spielt auch das neue Klimaziel für 2040 rein, das die EU noch festlegen muss. Da war eigentlich eine Senkung um 90% vorgesehen, aber es gab Kritik aus einigen Ländern und auch aus der Wirtschaft, dass das zu hoch sei. Und jetzt sucht die EU-Kommission nach einem Weg, um das Ziel flexibler zu gestalten. Und deshalb hat die EU die Festlegung des Ziels für 2040 aufgeschoben. Aber eigentlich müsste die EU liefern, denn das Pariser Klimaabkommen sieht vor, dass die Länder weltweit ihr Ziel für 2035 bestimmen. Aber da hat die EU, wie viele Länder auch, die Frist gerissen.
Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und hinterlasst eine Bewertung. Das hilft uns, sichtbarer zu werden. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Feedback habt, schreibt uns eine Mail an klima-update@klimareporter.de. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und damit habt einen schönen Tag.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.